Ihr seid eine sehr gebetsfreudige Gemeinde, ist mir aufgefallen. Das fand ich super. Also es gibt auch Gemeinden, da wird im Gottesdienst nicht so viel gebetet. Finde ich großartig, ist mir so aufgefallen, wollte ich eigentlich gerne sagen. Und ihr habt ja einfach mal die perfekte Gemeindeadresse. Ich habe schon gesagt, Auerstraße fand ich schon gut, aber jetzt habe ich gerade gesehen, Hausnummer 59, also Aue ist 1959 DDR-Meister geworden. Also ich fühle mich hier schon richtig wohl, super. So, Spaß beiseite. Ihr seht noch zwei Bilder, eine Außenansicht und unseren Gottesdienstraum, dass ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommt, wie es bei uns in Witten aussieht. Und hinter den Türen, da befindet sich dann das Gemeindefoyer, sodass man dann direkt an der Kaffeebar steht, wenn man rauskommt und so noch ein bisschen ins Gespräch kommt. Und genau, hinten eine kleine Kinderecke und die gehen aber dann meistens während des Gottesdienstes in den Wuselgottesdienst in ihre Räumlichkeiten. Gut, ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, den die eingefleischten Christinnen und Christen unter euch sicherlich schon mal gehört haben. Ich lese nach der Basisbibelübersetzung und ihr könnt gerne mitlesen. Haltet gut durch, es wird ein langer Text. Also es ist Matthäus 25, ab Vers 14 bis 31. Jesus spricht: Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente, einem anderen gab er 2 Talente und einem dritten 1 Talent. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Und dann reiste der Mann ab. Der Diener mit den 5 Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Und dadurch gewann er noch einmal 5 Talente dazu. Und genauso machte es der mit den 2 Talenten. Er gewann noch einmal 2 Talente dazu. Aber der Diener mit dem 1 Talent, der ging weg, grub ein Loch in die Erde und dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam dann der Herr der 3 Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der 5 Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, aber sieh nur, ich habe noch einmal 5 dazu gewonnen. Sein Herr sagte dazu: Gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei deinem Wenigen als zuverlässig erwiesen und darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du bist bei meinem Freudenfest deines Herrn dabei. Dann kam der Diener, der 2 Talente bekommen hatte. Er sagte: Herr, 2 Talente hast du mir gegeben und sieh doch, ich habe noch einmal 2 dazu gewonnen. Da sagte sein Herr: Gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen zuverlässig erwiesen und darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst bei meinem Freudenfest deines Herrn dabei sein. Zum Schluss kam auch der Diener, der 1 Talent bekommen hatte und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in die Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld doch zur Bank bringen können. So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Er bekommt mehr als genug. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Werf diesen nichtsnutzigen Diener hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Na, Amen dazu, oder? Das ist doch mal eine erbauliche, ermutigende Botschaft. So, und ich habe ja schon gesagt, dass es einige sicherlich, ohne euch zu kennen, gibt, die diesen Text bestimmt schon mehr als dreimal gehört haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen mal eine kleine Mitmachpredigt draus. Ich laufe jetzt mal so ein bisschen durch die Reihen und wer mutig ist von euch, sagt mir doch mal, wie dieser Bibeltext zu verstehen ist. Also fangen wir doch mal an mit der Frage, wer ist denn der Herr in dieser Geschichte? Ja, ich komme zu dir, damit es alle auch laut und deutlich hören. Es ist der Herr Jesus?
Ja.
Genau. So, wer sind denn die Verwalter?
Wir als Kinder Gottes.
Und was ist mit den Talenten gemeint? Na, euch beide hatte ich jetzt schon, ich nehme mich mal jemand Drittes dran. Wer ist mutig? Super.
Hey, unsere Fähigkeiten.
Und dann noch die letzte Frage. Wie fasst ihr dieses Gleichnis mit einem Satz zusammen? Was ist für euch jetzt die Kernbotschaft dieses Textes? So wie ihr es schon immer gehört habt oder glaubt.
Setzt eure Talente und Fähigkeiten zum Bau des Reiches Gottes ein.
Amen. So, genau, ich kann mich hinsetzen. Ihr habt ja schon alles gemacht. Perfekt. Jetzt haben wir nur ein Problem an der Geschichte. Wenn ich mich jetzt hinsetze, bin ich hochgradig unzufrieden, weil ich glaube das nicht. Sind hier Deutschlehrer oder Deutschlehrerinnen anwesend? Ja, mit welcher literarischen Methode haben wir das Ganze denn gerade ausgelegt? Also ich hatte Deutschleistungskurs, ich habe meine Schule gewechselt und als ich der alten Deutschlehrerin gesagt habe, ich bin im Deutschleistungskurs, hat sie nur den Kopf geschüttelt und die Augen verschlossen. Also mit schlechten Noten kenne ich mich aus. Schauen wir mal, was wird. Also, ich habe gelernt, dass es eine Allegorie ist. Stimmt das? Hört sich gut an, perfekt. Unter Allegorie versteht man nämlich eine Anhäufung von bildlichen Vergleichen. Also alles ist quasi im übertragenen Sinne zu verstehen. Also wir nehmen uns so die Schwerpunkte, also den Verwalter, den Herrn, alles mal hin und überlegen jetzt, was könnte damit gemeint sein. Und genau so, wie ihr das gerade erzählt habt, so habe ich es auch schon von Kind auf gehört. Ich bin in einer Baptistengemeinde groß geworden. Ich habe schon sehr viele Bibeltexte in meinem Leben gehört. Aber wie gesagt, ich kann das so nicht mehr glauben. Und warum, das erzähle ich euch auch. Denn der dritte Verwalter, das ist ja schon eine sehr ganz spezielle Person. Und die Geschichte sagt, dass der dritte Verwalter Angst hatte. Also er war ein Diener Gottes. Er kannte ihn. Und er war mit ihm unterwegs und er hatte aber Angst. Und weil er also Angst hat, fliegt er aus dem Himmelreich raus. Er wird von Gott abgelehnt. Also heißt das für mich jetzt, ja, wenn du also ein ängstlicher Mensch bist, Pech gehabt, ne? Ja, klassischer Fall von Schade. Deine Angst entscheidet also über Himmel und Hölle. Ja, das erzählt mal jemand mit einer Angststörung. Und ich kenne Menschen, die eine haben. Gott zu kennen und zu lieben, scheint also offensichtlich nicht auszureichen, laut diesem Gleichnis. Sondern schaffe, schaffe, Häusle baue. Du musst was leisten, du musst deine Talente einsetzen, ansonsten hast du keine Chance. Das ist doch ein angstmachendes Evangelium, wie man es sich nur vorstellen kann. wo der Teufel sich die Hände reibt und sagt, na, jetzt schauen wir mal, was wird. Und wer das kennt, ich kenne es zum Glück nicht persönlich, aber wer das kennt, leisten zu müssen, um von den eigenen Eltern geliebt zu werden, anerkannt zu werden, der kann mir sicherlich auch sagen, wie traumatisch so eine Eltern-Kind-Beziehung ist. Und dass man ein ganzes Leben davon gut hat. Das Thema Angst ist ein Thema, was sogar die Jünger beschäftigt. Deswegen mache ich einen kleinen Exkurs mal zu den Jüngern. Denn wäre die Angst ein Kriterium dafür, ob du jetzt in den Himmel kommst oder nicht, dann hätten selbst die Jünger ziemlich schlechte Karten gehabt. 3 Jahre waren sie richtig intensiv mit Jesus unterwegs. Und trotzdem hatten sie am Ende richtig große Angst, weggesperrt und gar getötet zu werden. Als Jesus am letzten Abend vor seiner oder an dem Abend seiner Verhaftung kurz vorher mit den Jüngern zusammensaß, sagte er ja, dass er jetzt gleich verraten wird. Und da saßen 12 andere Männer mit im Raum. Privilegierte Männer eines Systems in einer Gesellschaft. Und er sagte, einer wird es sein. Und es ist nachzulesen, alle sagen nach der Reihe nach, bin ich es, Herr? Das sagt man ja nicht, wenn man keine Angst hat. Jeder von sich hatte irgendwie gespürt, ich bin nicht ganz fest. Irgendwie kann auch ich derjenige sein, der hier gleich den Abflug macht. Petrus sah das ein bisschen anders vorher. Er hat gesagt, ich schaffe das. Und dann gab es einen Hahn, der 3-mal gekräht hat und er hat gemerkt, ah nee, doch nicht. So, und dann kam Ostern, Jesus ist auferstanden und aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, das ist ja wunderbar, das ist ja das Beste, was passieren konnte und jetzt seid mutig und erzählt es allen. Und auch da ist es nachzulesen in der Bibel, in den Evangelien, dass die Jünger sich eingeschlossen haben. Einmal war Thomas nicht dabei, der hatte andere Termine und Jesus kam durch die geschlossene Tür rein. Also sie haben sich richtig abgeriegelt. Und ein paar Tage später war dann Thomas dabei, also sie haben es wieder getan, dass sie sich eingeschlossen haben. Und auch als Jesus dann sagte, geht nach Jerusalem, ich werde euch den Heiligen Geist geben, haben sie sich erstmal eingesperrt. Und als dann das Pfingstwunder geschah und der Heilige Geist kam, da konnten sie ihre Angst ablegen, in die Öffentlichkeit gehen und das Evangelium predigen. Also Thema Angst ist bei den Jüngern immer wieder ein Thema und Jesus hat sie nicht abgelehnt, sondern er hat sie mitgenommen. In der Bibel finden wir 365 Mal den Satz, fürchte dich nicht. Also du kannst dir jeden Tag einen anderen Bibeltext raussuchen, wo drin steht, fürchte dich nicht. Das heißt aber nicht, dass es heißt, du darfst dich nicht fürchten, sondern es heißt, du brauchst dich nicht zu fürchten, denn Gott ist bei dir. Gott steht an deiner Seite. Also zurück nochmal zu dieser Allegorie. Allegorie, haben wir ja gerade schon erklärt, was das bedeutet. Und manche Gleichnisse von Jesus kann man ja so verstehen, aber eben nicht alle. Tatsächlich sind nur die wenigsten Gleichnisse eine Allegorie. Das Problem ist jetzt aber nur, dass wir haben, dass Jesus seine Gleichnisse in der Regel gar nicht auslegt, sondern wir das dann machen dürfen, beziehungsweise die Hörerinnen und Hörer das eben getan haben. Und in der Regel wird das Gleichnis so ausgelegt, dass es dann eine Pointe gibt, die quasi das Entscheidende ist. Und ansonsten, also alles sich auf eine Kernaussage beschränkt. Und man eigentlich in der Regel schon versteht und weiß, was damit gemeint ist, wenn man den Kontext kennt, in das es gesprochen wurde. Jesus legt sein Gleichnis oder seine Gleichnisse einmal aus, und zwar an der Stelle, wo es vom Seemann die Rede ist, der das Korn auf verschiedene Böden wirft. Und dann wird erklärt, wer ist der Seemann, was sind die Körner, was ist der Boden. Also eine ganz klassische allegorische Auslegung. Und so könnte man schnell in die Falle tappen, dass man es eben so versteht, dass man guckt, okay, wer ist jetzt was? Dass der Herr natürlich Jesus ist, das sind wir so drauf geprägt und trainiert, das muss so sein. Aber ich möchte euch einmal zeigen, wie ich es heute verstehe. Und ihr dürft gerne hinterher sagen, was hast du eigentlich heute getrunken, dass ich sowas predige. Aber ich erkläre euch auch, warum ich das tue. Also das Gleichnis hier beginnt mit einem Mann, der verreisen will. Und deshalb gibt er sein Vermögen eben ab. Je nach den Fähigkeiten seiner Diener, das haben wir jetzt schon gehört. Das heißt also, er lässt das Geld für sich arbeiten. Und es geht am Ende nur um die nackte Rendite, um mehr nicht. Es geht nicht darum, was daraus entstanden ist, welche Hilfsprojekte damit bezahlt wurden. Interessiert nicht. Es geht nur darum, wie viel wurde erwirtschaftet. Und es ist ganz klar, dieses System hier, höher, schneller, weiter, viel hilft viel. Wer viel hat, der bekommt auch viel. Und wer nicht die Reichen noch reicher macht, der fällt halt aus dem System raus. Was bleibt, ist dann das Zitat, heulen und Zähne klappern. Ihr Lieben, Jesus beschreibt hier vermutlich gar nicht den Himmel, sondern ein ganz tief menschliches System, das wir bis heute in unserer Welt erleben. Denn dieses System, was wir erleben, dass es nur darum geht, dass die Reichen immer reicher werden und dass die, die nicht mithalten können, aus dem System fallen, das ist ein System, das braucht Vergebung, das braucht Gottes Liebe für die Schwachen, das braucht Gottes Gerechtigkeit. Und die Menschen, die das gehört haben, die hatten wahrscheinlich auch Gott gar nicht vor Augen, als es von dem Herrn da ging, sondern einen römischen Herrscher, so einen Provinzherrscher, Provinzfürst im Römischen Reich. Ich erkläre euch auch warum. Denn im Lukas-Evangelium, da wird das Gleichnis auch nochmal erzählt, ein bisschen anders. Und da heißt es, dass der Herr sogar verreisen musste, um sich zu legitimieren, über das eigene Land quasi bestimmen zu dürfen, also für das Land eingesetzt zu werden. Das war eine Tradition, die war damals in dem Römischen Reich gang und gäbe. Der Provinzstatthalter, Dankeschön, der musste also nach Rom reisen, um sich vom römischen Reich einsetzen zu lassen. Also es ist tatsächlich ganz realistisch, es ist möglich, dass er damit gemeint ist. Und eben in der Zeit, um wegzureisen, setzt er also Verwalter ein, je nach seinen Fähigkeiten. Er verteilt also 5, 2 oder 1 Talent. Jetzt haben wir das sprachliche Phänomen, dass wir mit Talent etwas anderes verbinden und deswegen an unsere eigenen Fähigkeiten gleich denken, als damit gemeint ist. Denn Talent war eine Geldeinheit. Das war im Römischen Reich die größte Maßeinheit für Geld. Je nach Zeit und Region variiert der Wert, aber man kann davon ausgehen, dass ein Talent ungefähr so 30 Kilogramm Silber waren. Also reden wir hier von 30, 60 oder 150 Kilogramm Silber. Ihr könnt ja mal zu Hause zusammenkratzen, wie viel Silber ihr zu Hause habt, ob ihr auf 150 Kilogramm kommt. Ich schaff's, glaube ich, nicht ganz. Mal, dass wir so ein Verständnis dafür haben, was ein Talent damals war. Ein Talent kostet, also ein Talent so viel kostet damals ungefähr ein großes Segelschiff. Also kein Fischerschiff, also Fischerboot, sondern ein Segelschiff. Jetzt hatten aber die wenigsten Leute ein Segelschiff, zu denen Jesus gepredigt hat. Diese Vorstellung, ein Talent zu haben, 30 Kilogramm Silber. Also Jesus predigt da an die Unterschicht. Also 80% ungefähr waren Mittel- und Unterschicht damals. Also es geht hier um um Menschen, die richtig, richtig viel Geld haben. Also ich habe da eher so Konzernchefs, Milliardäre vor Augen. Die sind wahrscheinlich eher Zielgruppe als so ein mäßig begabtes Gemeindemitglied, was uns da vielleicht heute eher in den Sinn kommt. Also was passiert, als dann dieser Herr von seiner Reise zurückkommt? Naja, es ist klar, es wird abgerechnet. Rendite. Die ersten beiden Talentverwalter haben beide 100% Gewinn gemacht. Und da frage ich mich, was muss denn eigentlich passieren, damit der Umsatz sich verdoppelt? Also wer von euch irgendwie selbstständig ist oder eine Filiale hat, einen Konzern oder eine Firma, weiß, wie schwer es ist, erstmal bei Null zu bleiben, vielleicht ein leichtes Plus, aber 100% verdoppeln, das ist schon hart. Selten für den Chef, also zumindest bei den Konzernchefs, von denen ich jetzt gerade rede. Also das Prinzip der Gewinnoptimierung, das kennen wir doch bis heute. Ne, also was muss passieren? Leute werden entlassen. Die Qualität wird vielleicht etwas schlechter oder billiger. Arbeiter müssen für weniger Geld arbeiten und vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Mehr Arbeit für den gleichen Lohn und vermutlich ist da relativ wenig Fairtrade dabei. Jetzt habt ihr es ja schon mitbekommen, ich bin ein großer Fußballfan, deswegen habe ich ein Fußballbeispiel mitgebracht. Wir hatten letztes Jahr die Fußball-Europameisterschaft hier in unserem Land und die Fußbälle waren echte Handarbeit. Produziert in Pakistan. Oder China. Ja, China, Pakistan ist sowohl als auch. Bei 40 Grad und selbstverständlich ohne Klimaanlage. Laut ZDF-Recherchen verdiente ein Arbeiter pro Ball ungefähr so 70 Cent bis 1 Euro. Verkauft wurden die Originalbälle übrigens für 114 Euro. Hinter so einem Gewinnoptimierungsplan, wie Jesus ihn hier beschreibt, steht doch also ein unermesslicher Druck, der für viele Menschen weltweit bis heute harte Realität ist. Und ganz ehrlich, beim ersten Lesen dieses Textes, so ohne Gedanken an Handarbeit, an China oder Pakistan, wer wäre denn nicht gerne so ein Diener wie 1 und 2, sich da viel Geld zu haben und sich darüber keine Sorgen machen zu müssen? Das mit dem schlechten Gewissen, das kann man sich abtrainieren. Das ist kein Problem. Aber wenn die Reichen immer reicher werden, dann ist das äußerst ungesund, weil es nämlich Menschen schadet. Höher, schneller, weiter. Wenn das Gottes Prinzip wäre, dann hätten die Unterdrückten keinen Platz im Reich Gottes. Und genau für die ist Jesus aus dem Reich der Toten doch auferstanden. Jesus selbst sagt, wer andere höher achtet als sich selbst, wird Gottes Herrlichkeit sehen und nicht diejenigen, die andere hartherzig unterdrücken. Es braucht also Menschen wie den dritten Verwalter. Denn dieser dritte Verwalter, der bis eben noch so das reine Böse war in diesem Bibeltext, wird für mich zum eigentlichen Held der Geschichte. Denn das, was er macht, tut richtig weh. Und jetzt wird die Geschichte so kratzig wie so ein alter Pullover. Denn der dritte Diener konfrontiert den Herrn mit seiner eigenen Hartherzigkeit. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht säst, und sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Ein Satz, der mir schwerfällt, den auf unseren liebenden Vater im Himmel zu übertragen, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieses Urteil passt nicht zu diesem Gott, den ich kennengelernt habe und den ich in der Bibel finde. Der Menschen segnet mit all den Verfehlungen, die Menschen segnet trotz aller Verfehlungen. Dieses Urteil passt aber vielmehr zu einem Herrscher, der andere ausbeutet, um sein eigenes Profit zu vergrößern. Und das Erstaunliche ist doch, dass dieser Herr ihm nicht einmal widerspricht. Also da könnte ja sagen, wie redest du mit mir? Was fällt dir ein, solche Worte zu gebrauchen? Nee, das stört ihn überhaupt gar nicht. Braucht er auch gar nicht. Seine Macht ist so groß, dass es egal ist, was der dritte Verwalter sagt. Sollen doch ruhig alle Angst haben vor ihm. Ist doch super. Schließlich hat er ja die Macht über die Menschen. Und wer in dem System nicht mitspielt, naja, der hat dann halt Heulen und Zähneklappern erlebt. Und vor diesem Verwalter schreckt der dritte Diener eben nicht zurück. Wohl wissend, dass es ihm gerade richtig an den Kragen gehen wird. Der rettet hier gerade nicht seine Seele, sondern er versucht, ein unfaires, ungerechtes System etwas gerechter zu machen oder darauf aufmerksam zu machen. Und trotzdem spricht der dritte Diener diese Ungerechtigkeit aus, die alle fühlen. Und als Jesus dieses Gleichnis also erzählt, hören ihm so viele Bauern zu, die wohl wissen, wie wächst und wie gedeiht. Also wie komisch muss das in den Ohren eines Bauers sein, dass der dritte Diener, der so unfassbar viel Geld bekommt, verbuddelt. Ja, sogar ein Weizenkorn bringt in der Erde mehr Ertrag als die größte Geldeinheit, die man nur schwer mit den Händen halten kann. 30 Kilo Silber, einfach weg. In der Erde eingegraben. Na, herzlichen Glückwunsch. Aus Geld selbst kann nichts heraus entstehen. Und doch wollen es alle haben. Und das spricht Jesus hier mit diesem Gleichnis an. Dass es nicht das ist, wonach wir streben sollen, sondern dass wir nach Gerechtigkeit, nach Nächstenliebe trachten sollen. Und ich mag ja Geschichten mit Happy End, wo alles gut ausgeht. Habe ich euch aber nicht mitgebracht. Denn die Geschichte hat kein Happy End. Nummer 3 spricht hier harte Tatsachen an und irgendwie verändert sich nichts. Aber zumindest musste niemand leiden, damit 30 Kilogramm wieder zurückgehen. Zumindest musste kein Mensch darunter leiden, dass es da keine Rendite gab. Also meine gewagte Aussage dieser Predigt heute ist, sei nicht wie die ersten beiden Diener und sei erst recht nicht wie der Verwalter, sondern halte mutig an deinem Glauben fest und leg den Finger in die Wunde da, wo Ungerechtigkeit, wo Heulen und Zähneklappern ist. Denn Jesus ist gekommen, um ein System der Ausbeutung zu durchbrechen, das eben nur an höher, schneller weiterdenkt. Ich glaube, so ist das Gleichnis zu verstehen. Ich habe es lange Zeit anders geglaubt und mittlerweile ist das meine tiefe Glaubensüberzeugung von diesem Gleichnis, das frei ist von Angst. Wo Menschen vielleicht Schwierigkeiten oder Ängste entwickeln, dass sie nicht gut genug für ihren Vater im Himmel sein können. Sondern dass wir mutig sein sollen und uns für Gottes Liebe einsetzen sollen. Jetzt könnte ich hier einen Punkt machen und sagen Amen und die Predigt ist fertig und ihr kommt alle pünktlich zum Mittagessen nach Hause. Mache ich aber nicht. Ich habe ja schon mal ich muss ja noch an meiner guten Deutschnote heute arbeiten. Deswegen habe ich noch einen Fachbegriff mitgebracht, den ich immer wieder googeln muss, weil er so kompliziert ist, dass ich ihn mir immer nicht merken kann. Vielleicht habt ihr schon mal was von Ambiguitätstoleranz gehört. Danke. Ich gucke mal in Richtung Deutschlehrerinnen. Nein, also ich versuche es nochmal zu erklären. Ambiguitätstoleranz. Allein der Begriff macht doch deutlich, wie schwer und kompliziert ist, was damit gemeint ist. Also, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wir unterschiedliche Meinungen aushalten können. Dass wir unterschiedlicher Meinung sein können und uns trotzdem lieb haben können. Jetzt kennt ihr mich noch nicht so gut, aber ich kann euch versichern, dass ich an Jesus Christus glaube. Und dass ich glaube, dass Jesus Christus als Sohn Gottes für meine Schuld gestorben und auferstanden ist. Und dass ich durch ihn ewiges Leben erfahren kann. Und doch verstehe ich die Bibel, also diesen Bibeltext jetzt und wahrscheinlich auch andere Bibeltexte, komplett anders als du. Während du sagst, sei auf gar keinen Fall wie dieser dritte Diener, sage ich, doch, unbedingt. Werdet alle genau so, denn das erfüllt das Gesetz, das Jesus in einem Satz zusammengefasst hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieses. Aber das kann doch nicht sein, wenn wir alle dieselbe Bibel haben, wenn wir alle denselben Gott haben. Wie kann es denn sein, dass wir plötzlich Dinge unterschiedlich verstehen? Also da muss ja einer falsch sein und ist klar, ich bin es nicht. Aber wisst ihr, das sind Schwierigkeiten, Probleme, Herausforderungen, die hatten auch schon die ersten Christinnen und Christen. Die Themen verändern sich mit der Zeit, aber das Grundproblem bleibt das gleiche. Wir können in der Apostelgeschichte nachlesen, dass es großen Streit und auch in den Briefen, Korintherbrief zum Beispiel, dass es großen Streit darüber gab, darf ich jetzt eigentlich als Christ Fleisch essen oder nicht? Muss ich mich als Christus gläubiger Jude beschneiden oder nicht? Und darüber haben sich die Leute echt die Köpfe eingehauen und das können wir mittlerweile auch richtig gut, nur haben wir halt andere Themen. Paulus hat dafür gekämpft, dass eben niemand ausgeschlossen wird und ich möchte auch daran festhalten, dass wir einen Glauben haben, der sich für alle einsetzt. Paulus hat gesagt, alle Frauen sollen in der Gemeinde ihr Haupt bedecken. Das hatte den einfachen Grund, weil es in Korinth nämlich so ein Berg gab, wo Prostitution betrieben wurde. Und die Frauen, die dort als Prostituierte gelebt haben oder da eben versklavt wurden, denen wurde als Zeichen dafür der Kopf rasiert. Und sie sind also als glatzköpfige Frauen in die Gemeinde gegangen. Eine große Schande. Und damit das nicht auffällt und sie keinen Nachteil erhalten, hieß es, setzt euch alle ein Tuch auf, dann sind alle gleichgestellt. Warum erzähle ich das? Weil wir manchmal auf den Nächsten und auf die Nächste achten müssen. Und nicht an unsere eigenen Vorstellungen und Maßgaben uns orientieren sollen. Heute haben wir andere Themen, wie vielleicht darf ich nach einer Scheidung wieder heiraten oder darf ich als geschiedener Mensch in Gemeinde mitarbeiten? Darf ich als homosexuelle Person Gemeindemitglied sein oder Gemeindeleitungsmitglied sein? Darf ich, wenn ich als Säugling getauft wurde, auch als Erwachsener getauft werden? Oder darf ich auch sagen, ich glaube an meine Säuglingstaufe, das ist meine Glaubenstaufe, also bin ich genauso Mitglied wie du, auch wenn du als Erwachsener und ich als Säugling getauft wurde? Es juckt mir in den Fingern zu sagen, was richtig ist. Das mache ich natürlich nicht. Und jeder wird auch eine unterschiedliche Meinung dazu haben. Wichtig ist, dass wir da Jesus ernst nehmen und an der Liebe festhalten. Denn Jesus sagte, und so können wir es nachlesen, Johannes 13, Vers 35, an der Liebe untereinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir können auch zusammenhalten, wir können zusammen beten, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen sind. Auch wenn wir die Bibel unterschiedlich verstehen. Denn wir alle haben Überzeugungen und nicht die Wahrheit selbst. Also nimm dir gerne die Haltung an, wenn du in Diskussionen gehst. Du sagst, weißt du, vielleicht hast du recht, aber momentan kann ich es nicht glauben. Und vielleicht werde ich es auch nie so glauben können wie du. Aber wir sind beide eins in Christus. Also vielleicht hast du recht. Momentan kann ich es nicht glauben und vielleicht werde ich es auch nie so glauben können wie du. Aber wir sind beide eins in Christus. In diesem Sinne, seid lieb zueinander. Amen.